Hallo und herzlich willkommen. In der heutigen Sendung sprechen wir über die Beschleunigung von Inferenz bei Sprachmodellen durch die Verwendung von spekulativem Sampling. Wie funktioniert diese Methode und warum ist diese so interessant? Bleiben Sie dran. Auch diese Sendung wird von XZ2 gesponsert. XZ2 ist ein Joint Venture von Audi und Capgemini, das die digitale Transformation in der Automobilindustrie vorantreibt.
Knowledge Science, der Podcast über künstliche Intelligenz im Allgemeinen und Natural Language Processing im Speziellen. Mittels KI-Wissen entdecken, aufbereiten und nutzbar machen. Das ist die Idee hinter Knowledge Science. Durch Entmystifizierung der künstlichen Intelligenz und vielen praktischen Interviews machen wir dieses Thema wöchentlich greifbar. Willkommen zum Podcast von Sigurd Schacht und Carsten Lankion.
Hallo Carsten.
Hallo Sigurd.
Man merkt, im Winter ist uns die Zeit ein bisschen knapp. Wenn ein Wintersemester ist und alles, dann ist es manchmal ein bisschen holprig von den Rhythmen. Aber wir kriegen es trotzdem so ein bisschen hin, dass jede Woche ein Podcast rauskommt. Immerhin.
Ja, eigentlich hätte ich mir gedacht, weil bei mangelndem Tageslicht wollte ich meine Aktivitäten eigentlich einstellen bis zum Frühjahr. Aber da hast du gesagt, das dauert zu lang.
Ja, so schildkrötenmäßig. Ja. Was wollen wir heute machen? Wir hatten ja letzte Woche angekündigt, spekulativ Decoding oder spekulativ Sampling. Das ist, glaube ich, egal, sind Synonyme in diesem Kontext, was das ist, warum das Sinn macht. Da wollen wir heute drüber sprechen, oder?
Genau. Wie kommt es denn überhaupt, dass es da zwei verschiedene Begriffe für gibt?
Ja, das ist so neu. Das ist wirklich eine ganz interessante Frage, die sich jetzt auch bei der Recherche sicher nicht ganz groß stellt. Es gibt hier zwei Papers dazu. Das eine ist Fast Inference from Transformers via Speculative Decoding. Das ist Leviathan et al. Und das ist von Google Research geschrieben, Anfang März 2023. Und gleichzeitig, oder nahezu gleichzeitig, zwei Wochen früher ungefähr, wurde ein Paper veröffentlicht von Chen et al. Accelerating Large Language Model Decoding with Speculative Sampling von DeepMind.
Ah, was ja irgendwie auch mit Google verbunden ist.
Beides irgendwie Google. Und interessanterweise sind auch tatsächlich die beiden Methoden oder die Methoden, die dort einmal als spekulativ Decoding und spekulativ Sampling dargestellt wurden, nahezu identisch.
Also ja, aber die Leute überlappen sich nicht. Also es sind schon unterschiedliche Menschen, die dahinter stehen.
Also zumindest von den Autoren her überlappt sich jetzt hier niemand. Ja. Also es ist schon interessant, dass innerhalb des gleichen Konzerns verschiedene Personen auf die gleiche Idee kommen und dann zwei
Papers. Könnte man sich ja denken, die haben sich bestimmt mal irgendwie vorher ausgetauscht und Sachen diskutiert und dann einfach unabhängig voneinander einfach mal schnell umgesetzt.
Ja, das will ich jetzt nicht unterstellen.
Nein, weiß man nicht. Aber wäre ja auch nicht verboten.
Aber das ist, ich sag mal, so ganz abstrus ist die Idee ja nicht. Ja, also man kann schon drauf kommen, aber es ist natürlich schon interessant in der zeitlichen Achse, dass das so nah aneinander liegt. Ja. Das sind ja nur zwei Wochen dazwischen. Aber das sei mal dahingestellt. Uns interessiert ja nicht, wie jetzt die zwei Papers entstanden sind.
Nein, sondern tatsächlich, und wie du schon sagst, die Idee dahinter ist jetzt so obstrus nicht, die ist irgendwie in gewisser Weise schon naheliegend, wenn man sich erstmal klar macht, wo eigentlich das Problem liegt, was wir eigentlich angehen wollen. Und das ist ja eigentlich, dass wenn ich, sagen wir mal, große Sprachmodelle habe, also groß sind sie alle, LLMs, aber natürlich die ganz großen, und die sind unheimlich gut, das wissen wir, aber haben einen riesen Nachteil, dass das Erzeugen der Tokens sehr, sehr langwierig ist. Je größer sie werden, desto länger dauert es, könnte man sagen. Ja. Und das macht sich bemerkbar, dass man halt schon eine Weile wartet. Das merkt man ja auch, wenn man so ein ChatGPT vom Interface sitzt und man kann da ja teilweise zugucken, wie da so Text erzeugt wird. Und da möchte man irgendwie gegen angehen, dass es schneller geht.
Ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, im Vorfeld, jetzt, wenn man sich das nochmal so ein bisschen durchdenkt, dann macht man sich das ja gar nicht so bewusst, was das bedeutet, wenn ich jetzt in so einem Sprachmodell einen halben Satz reingebe und dann im Endeffekt den Rest mir generieren lasse. Das bedeutet ja wirklich, dass für jeden Input die Anzahl an Parameter Berechnungen durchgeführt werden. Also das heißt, wenn ich 100 Milliarden Parameter habe, dann bedeutet das für die Prognose des nächsten Wortes werden 100 Milliarden Berechnungen durchgeführt.
Ja, und man muss sich das auch noch anders vorstellen, weil das ist ja, man kennt ja diesen Prozess, man hat ja die Trainingsphase und die Inferenzphase, Anwendungsphase. Und in der Trainingsphase ist es ja so, da brauche ich das ja explizit, dass ich ja nicht nur das nächste Token, das allerletzte, also quasi das nächste Folgende auf meine Eingabe irgendwie prognostiziere, sondern ich prognostiziere grundsätzlich die ganzen Wahrscheinlichkeitsverteilungen immer für die nächsten Tokens ausgehend von irgendeinem gegebenen. Also ich habe den erste Input-Wort und dann den nächsten und das zweite und den dritten und vierten und alle berechne ich ja. Und genauso auch bei der Inferenz, da prognostiziere ich die gesamte Verteilung von allen Tokens über alle Positionen meiner Eingabe plus das nächste, was ich gerne hätte.
Ja, genau. Also vor allem auch über deine Eingabe. Es wirkt ja so, dass praktisch, wenn ich sage, ich gehe heute nach und möchte dann was Hause prognostiziert, dass die ersten, ich gehe nach, dass das einfach unberührt durchgereicht wird. Aber das stimmt ja nicht, sondern diese Verteilungen werden ja auch nochmal berechnet, ja? So dass ich praktisch für das Wort ich die gesamte Wahrscheinlichkeitsverteilung über das gesamte Vokabular habe für diese Position, wo ich steht. Und ich hatte halt die höchste Wahrscheinlichkeit.
Das ist übrigens eine schöne Art und Weise, um auch zu sagen, zu korrigieren, dass was du gesagt hast, vielleicht gar nicht so gut ist und dass man das anders formulieren könnte.
Ja, man könnte natürlich dann schauen in diese Wahrscheinlichkeitsverteilung pro Wort, ob es nicht vielleicht eine andere Kombinatorik an Wahrscheinlichkeiten schöner sind. Und das ist ja das, was wir eigentlich bei so einem klassischen Greedy Decoding machen, dass wir ja durch die Wahrscheinlichkeiten in den Verteilungen betrachten, um dann zu gucken, welche Sätze sind denn am schönsten oder sinnvoll. Wir können es ja beeinflussen über die Temperatur, dass wir da ein bisschen andere Wahrscheinlichkeiten zulassen, als wenn wir im Endeffekt einfach nur sagen, ja, mach mal.
Ja, aber da hast du schon was Wichtiges gesagt, das ist greedy Decoding. Das heißt ja, greedy, gierig, ich bin ja natürlich interessiert an der Fortsetzung meiner Eingabe. Und dann generiere ich das nächste und dann stecke ich wieder alles rein, dann wieder das nächste. Und beim greedy Decoding würde ich immer grundsätzlich das Token mit der höchsten Wahrscheinlichkeit, was als nächstes kommt, nehmen. Aber entscheidend ist, ich muss immer wieder nach jedem Token wieder die Eingaben komplett neu berechnen.
Ja, ja. Nicht schön. Und
das ist langsam.
Ja, und teuer. Mhm. Und deswegen was machen wir nun? Und deswegen überlegt man sich Alternativen. Also vielleicht nochmal, bevor wir jetzt die Alternative durchsprechen, wenn man sich das überlegt, was sind sozusagen das Problem eigentlich, dann könnt ihr sagen, ja egal, wir kaufen einfach größere Rechner, mehr Leistung und alles ist gut. Aber gerade diese Berechnungsthematiken sind ja das, was die Kostentreiber sind. Ja. Und dann die Frage, wo kann ich es einsetzen? Also umso schneller ich inferiere, umso weniger stark muss sozusagen die Hardware sein. Also wenn die Grundalgorithmen schneller inferieren können, dann kann ich mit kostengünstigeren Hardware rangehen, um mit der gleichen Performance den Output zu generieren. Was dazu führt, dass eine größere Verbreitung von solchen Modellen stattfindet. Also aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten ist es extrem wichtig, dass wir versuchen, die Inferenzzeit nach unten zu bekommen und damit sozusagen auch die notwendige Infrastruktur, die dahinter steckt, kleiner zu kriegen.
Ja, da gibt es Ansätze, die wir heute nicht betrachten wollen. Das sind all die ganzen Caching-Strategien, dass ich sage, naja, wenn da sowieso ein Großteil der Eingabe ist ja wieder identisch. Ja, es kommt ja nur ein neues Wort hinzu, neuer Token hinzu. Das heißt, ein Großteil ist identisch. Wenn ich da intelligente Caching-Strategien habe, kann ich auch schon einiges an Berechnungen sparen. Aber wir wollen heute eine andere Strategie uns anschauen, nämlich dieses spekulative Sampling oder Decoding. Und da ist ja eine Kernidee, dass ich, könnte man sagen, es gibt unterschiedliche Ansätze, aber eine mögliche Kernidee ist, ich nehme ein kleineres Modell, was nicht ganz so leistungsstark ist, aber trotzdem auch eine gewisse Fähigkeit hat und dieselben Encodings verwendet, also wie ich die Token irgendwie darstelle, und versuche, das zwischendurch auszunutzen.
Ja, das finde ich eigentlich ganz spannend. Das heißt, um schneller zu werden und effizienter zu werden, nehmen wir ein zweites Modell dazu.
Klingt erstmal komisch.
Ja, ne? Genau.
Zwei Modelle.
Also wir machen erstmal mehr. Also wir nehmen, wir installieren sozusagen innerhalb einer Infrastruktur zwei Modelle. Ein Modell, das hat vielleicht 70 Milliarden Parameter oder mehr. Oder auch weniger, aber halt ein großes Modell. Und auf der anderen Seite haben wir ein kleines Modell, das vielleicht 1 Milliarde oder 7 Milliarden Parameter hat. Und jetzt haben wir ja eigentlich zwei Modelle in der Pipeline. Und jetzt stellen wir sozusagen unseren Prompt ein und schicken den Prompt zu beiden Modellen. Oder?
So, bevor wir jetzt das mal technisch überlegen, vielleicht hilft mal so eine gedankliche Krücke, wenn man sich mal schaut. Ich meine, es kommt so ein Impuls vielleicht von einem großen Modell, was ich eigentlich sagen möchte. Aber kennst du das nicht auch? Du sagst ein Wort und schon kann jemand deinen Satz vervollständigen. Und zwar auch jemand, der die Idee vielleicht nicht gehabt hätte. Das heißt, so, wenn man erstmal eine Idee hatte, dann ist irgendwie klar, was danach kommen müsste.
Richtig.
Und wir brauchen quasi dieses große Modell und immer wieder zum richtigen Zeitpunkt die Impulse zu setzen, was möchte ich jetzt eigentlich wirklich explizit sagen. Wenn ich aber damit angefangen habe, dann können es auch die kleineren Modelle vervollständigen. Und so ähnlich funktioniert das hier. Dass ich halt sage, naja, anstatt jetzt das große Modell, was sehr teuer ist und die gute Sache auch sagen kann oder formulieren kann, komplett zu nutzen, nutze ich zwischendurch ein kleineres Modell, was schneller ist, berechne aber auch mehrere Token in Folge. Also, und das Schöne ist jetzt, die in regelmäßigen Abständen gebe ich dann wieder zum Validieren in das große Modell und nutze da jetzt explizit die Fähigkeit aus, dass ich ja nicht nur das allernächste Token berechne, sondern auch entlang der Kette alle, die irgendwo zu jedem jeweiligen Zeitpunkt relevant gewesen wären. Und das Schöne ist, jetzt kann ich überprüfen, ob das, was meine schwächeren Modelle, die schneller sind, prognostiziert haben, mein großes Modell auch prognostiziert hätten. Und wenn das übereinstimmt, dann kann ich das nehmen. Ja, und wenn nicht, dann muss ich halt vorher ansetzen.
Ja, und die Idee finde ich halt echt super. Weil im Ende,
schön, ne?
Ja, weil wenn du es überlegst, das ist von der Logik her, also ich fand, da gab es eins, hat sich, glaube ich, in einem der beiden Papers, ich weiß jetzt gar nicht mehr, in welcher, war drin, dass sie so ein Beispiel gemacht haben, dass sie gesagt haben, Mr. So und So is working at the University of Edinburgh or something oder sowas in der Art, ja. So. Und das, wenn man sagt, man hätte is working at the University und dann prognostiziert man das nächste Wort, dann ist im Endeffekt off so offensichtlich in der englischen Sprache, dass das wahrscheinlich das kleinste Modell hinbekommt. Da brauche ich die Rechenleistung von dem 100 Milliarden Parametermodell nicht. Aber das Edinburgh ist vielleicht ein Problem. Ja, das kriegt das Kleine nicht mehr hin, weil vielleicht das Weltwissen nicht drin ist, weil es nicht gut trainiert ist, weil die Mächtigkeit nicht da ist. Da bräuchte ich dann das Große. Ja. Wenn ich aber den Kleinen sage, mache einfach mal 5 Prognosen, also prognostiziere einfach mal autoregressiv die nächsten 5 Tokens. Ja. K gleich 5, wie es dann in den Papers definiert wurde. Ja. Dann kriege ich 5 Outputs mit der kompletten Wahrscheinlichkeitsverteilung. Und jetzt vergleiche ich im Endeffekt nämlich diese 5 Outputs, die er gemacht hat, und gebe die als Input in das große Modell. Und in dem großen Modell, wie du gesagt hast, wird er dann praktisch auch für den Input die Wahrscheinlichkeitsverteilung wieder berechnet. Und jetzt kann ich die Wahrscheinlichkeitsverteilungen zwischen dem kleinen und dem großen Modell vergleichen. Und wenn das kleine Modell eine bessere Wahrscheinlichkeit hat für dieses Wort als das große Modell, dann akzeptiere ich das, dann nehme ich einen Haken. Und wenn es kleiner ist, sozusagen, ja, dann müssen wir im Endeffekt überlegen, was machen wir dann? Das ist ja dann in den Papers dann ein bisschen genannt mit Rejecting Sampling, dass man dann überlegt, wie gehe ich vor, dieses in dem Schritt jetzt weiterzumachen oder nicht weiterzumachen.
Ja, also im Worst Case, wenn das große Modell was andere gesagt hätte, dann nehme ich halt ab dem Zeitpunkt, wo das große Modell was anderes hat, nehme ich halt das vom Großen. Und das Ding ist, selbst wenn keines der Vorschläge von dem kleinen Modell genommen wird, habe ich nicht viel verloren, dann hätte ich, wenn ich das Große genommen hätte, ja auch nur das nächste Token gehabt. Und wenn ich Glück habe, kommen halt ein paar, soweit wie ich es halt berechnet habe, auch ein und Untersuchungen zeigen ja sicherlich so 2, 3 sind es oft, die passen. Ja, daher kommt halt im Schnitt auch so ein Beschleunigungsfaktor von etwa 2 bis 3 Mal zustande. Dass ich halt also mit jedem Aufruf von dem Großen, der ja so einen Großteil der Zeit ausmacht, habe ich halt zwischendurch 2, 3 im Schnitt von dem kleinen Modell verwenden können. Ne? Genauso wie das dargestellt hast mit dem University of, dass es halt klar ist, ich setze einen Impuls und dann ist schon klar, was als nächstes irgendwo kommen muss. Das kann dann halt auch ein Handlanger machen.
Ja. Das heißt also, wir haben eigentlich schon mehr Ressourcen verbraucht im ersten Moment, also zumindest das Speicher, weil wir das große Modell vorhalten und das kleine Modell vorhalten. Aber durch die Geschwindigkeitsbeschleunigung von dem kleinen Modell, das ist einfach wesentlich schneller berechnet, können wir Zeit gewinnen für die Generierung von 5 oder mehr Tokens. Ja. In dem großen Modell haben wir das Thema, dass er im Endeffekt die gesamten Input nimmt, was das kleine generiert hat. Das heißt, es ist eine einzige Inferenz und wir können damit die 5 testen. Und wie du sagst, im schlimmsten Fall ist nur 1 richtig. Also 0 ist unwahrscheinlich, dass gar keins richtig ist.
Ja, aber doch, aber selbst wenn das, dann habe ich immer noch das nächste Token, was das große Modell gesagt hätte, ausgehend von dem, was vorher schon da war. Also ja, genau, ich komme immer mindestens einen weiter. Also ich habe mindestens das, was mein großes Modell alleine geschafft hätte, schaffe ich immer. Und wenn ich Glück habe, kommen halt noch ein paar Tokens dazwischen schneller dazu. Und wie du sagtest gerade, ein paar sind es immer. Es hängt auch in der Domäne natürlich ab. Aber es gibt eine Domäne, wo es unheimlich gut klappt, und das ist die Programmierung, weil man da ja einfach wesentlich weniger Varianten hat in Formulierungen. Das ist ja relativ schematisch. Wenn es klar, wenn du eine Vorschleife hast, ist irgendwie klar, was danach irgendwie kommt. Und da kann man das auch extrem gut ausnutzen, diese Fähigkeit.
Ja, ich fand eigentlich absolut, da kann man es wahnsinnig gut ausnutzen. Ich finde ehrlich gesagt aber auch, dass man natürlich sich Gedanken machen kann, und das ist jetzt nicht in den Papers, ja. Aber wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte das kleine Modell zum Beispiel auf eine Domäne hin optimieren, ja. Ich mache ein Adaptertraining oder ähnliches, ein LoRa-Training drauf und fokussiere mich auf eine gewisse Domäne und nütze das sozusagen als Spezialist, ja. Und nützt das Große sozusagen nur als Kontrolleur in dem Sinn, dann glaube ich, könnte man da auch einiges rausholen. Also es muss nicht immer nur sein, wenn die Variationen gering sind, dann haben wir natürlich einen größeren Effekt. Ja. Aber ich glaube auch, wenn man das in die Richtung trimmt, dass es wahnsinnig viel helfen kann.
Ja, und dann haben wir jetzt haben wir immer noch das Problem, ich habe ein kleines und ein großes Modell. Also ich brauche immer so ein paar, das muss zusammenpassen, das haben wir schon gesagt, es braucht denselben Tokenizer. Die brauchen dieselbe Basis, weil wenn die eine andere Tokenisierung verwenden würden, dann kann ich die nicht verbinden. Na, das ist mal die Grundvoraussetzung. Gibt's ja aber einige. Wenn man sich so Sprachmodelle anschaut, gibt's ja oft diese verschiedenen großen Varianten. Und dann gibt's aber parallel einen ähnlichen Ansatz, dass ich sage, ja, ich will dieses Spekulative umsetzen, möchte aber alles nur mit einem Modell machen. Und da gibt es halt unterschiedliche Strategien, wie ich das irgendwie machen kann. Aber auch gab es auch ein schönes Paper, Parallel Speculative Sampling. Dann nutze ich quasi ein großes Modell und was die Leute, das ist ein Giovanni Monea, der zusammen mit Kollegen von Apple halt das umgesetzt hat, haben da eigentlich die Idee, dass sagen, nee, ich nehme ein großes Modell und passe ein bisschen dieses Encoding an am Anfang, dass ich sage, ich definiere solche, also ich möchte mein Modell dahin weiterentwickeln, ohne viel zu ändern, aber so weiterentwickeln, dass es nicht nur ein Token, sondern halt mehrere vorhersagt, so ein Look-Ahead, dass ich so, und dafür führen die halt quasi so neue Tokens ein. Ich sage, okay, ich gebe nicht nur ein Prompt in das, also meine Eingabe in mein Modell rein, sondern hänge da immer noch eine Menge N Look-Ahead-Tokens rein, die das Modell dann einfach lernt, auch zu prognostizieren. Weil es die ersetzt. Es stößt auf diese Tokens und weiß halt, okay, muss es halt ersetzen. Und dann schaffe ich es halt, dass ich also nicht nur meine Eingabe da aufführt, wo die vorher zu Ende war, sondern die geht halt weiter. Und dieses, dass sie fortgeführt ist mit diesen Token, die ich ersetzen möchte, dann macht es ja automatisch, wird da irgendwas reinsetzen. So, und dafür muss ich halt dafür sorgen, dass mein Encoding halt diese Tokens kennt. Und dann kann ich das auch umsetzen, dieses Token-Encoding mit den Lookahead-Tokens anpassen, generieren, kann dann aber letztendlich mit einem Sprachmodell leicht angepasst, was dem klassischen entspricht, fortfahren. So, dann generiere ich auf die Art und Weise einfach nicht nur das nächste, sondern auch weiter folgende Tokens als Look-Ahead und kann basierend auf denen halt auch meine Vermutungen stellen, was als nächstes kommt, und das dann wieder so wie vorher mit dem anderen auch langfristig validieren und übernehmen, wenn es korrekt ist. Oder halt nicht, dann habe ich denselben Effekt wie vorher, dass ich mindestens ein Token weiterkomme wie sonst auch. Also auch eine ganz geschickte Art und Weise.
Das heißt aber, dass ich im Endeffekt nur ein Modell benutze.
Ja, ja, genau.
Das ist im Endeffekt.
Was ich aber ein bisschen anpassen muss.
Ja, ich finde, ich glaube, es ist so ein bisschen so ein Trade-off, den man dann analysieren muss. Weil wenn ich jetzt überlege, das ist so ein kleines, in Anführungsstrichen klein, wenn man so ein 7-Milliarden-Modell hat. Jetzt könnte man solche Modelle natürlich noch quantifizieren. Das heißt, man kriegt hier dann sozusagen von der Rechenleistung, also praktisch, dass man nicht eine Präzision von 16-Bit oder ähnliches macht, sondern 4-Bit oder wie auch immer. Dann kommt auch eine Unschärfe rein, aber die Modelle werden ja wahnsinnig schnell. Also gerade wenn ich die quantifizierten dann in der Grafikkarte benutze, dann sind die ja irrsinnig schnell. Wir reden ja dann über, was weiß ich, 200, 300, 400 Token pro Sekunde. Ja. Und ich glaube, da kann man wirklich wahnsinnig viel rausholen von der Zeit her, wenn ich dann das große Modell nicht quantifiziere, aber dann als Qualitätsmaß mit reinnehme. Ja. Mhm. Und ob dann wirklich das notwendig ist, dass du es in ein Modell packst, bin ich mir nicht so sicher, ob das so einen großen Effekt dann noch erzeugt.
Nicht. Ja. Ja. Ich sage, das Ding spricht dann so schnell, dann merkst du gar nicht mehr, dass es unsinnig ist.
Genau. Aber ich finde, ehrlich gesagt, beim Vorbereiten bin ich ja noch über ein anderes. Das ist kein Paper, sondern eher einen GitHub-Repo drüber gestolpert, wo ich auch nochmal tiefer reinschauen wollte. Was ich aber sehr, sehr spannend fand, ist, die haben so ein bisschen argumentiert, okay, wir nehmen das eine Modell, ne, also so das kleine Modell, und prognostizieren die Verteilung und prüfen das ja mit dem Großen. So ist ja das spekulative Decoding. Und was die gemacht haben, dass sie sagen von wegen, warum sollen wir denn ein Modell nehmen, das das prognostiziert? Es gibt ja Anwendungsfälle, da wissen wir schon grob, was eigentlich drin sein sollte. Und wenn ich jetzt zum Beispiel an einen Anwendungsfall denke, wie eine Zusammenfassung, dann habe ich eigentlich in meinem Input, ja, also in dem Prompt, schon den großen Teil der Tokens, die dann später in meinem Output drin sein sollten. Ja. Und die sind auf die Idee gekommen zu sagen, wir nehmen einfach nicht ein kleines Modell zum Erstellen der möglichen Kandidaten, sondern wir nehmen im Endeffekt Teile des Prompts und nutzen den sozusagen als vorspekulative Sampling und nutzen dann das Modell selber zu prüfen, ob das passt oder nicht. Und haben dann auch gezeigt, dass sie da eigentlich eine ganz schöne Geschwindigkeit noch rausholen können, auch gegenüber dem spekulativen Decoding, weil sie ja gar nichts prognostizieren, sondern nur den Prompt auswählen oder halt verwenden.
Mhm. Ja, das ist aber dann task-spezifisch, ne? Du sagst genau. Zusammenfassung, weil das da ist. Und ich meine, ja, das ist ja so, als ob du, wenn du eine Zusammenfassung schreibst und dann ein bisschen nah am Original hängst und dann doch wieder so Fragmente immer wieder übernimmst.
Ja, genau.
Also das genau, ist also, nicht, also sagen wir mal, wenn es darum geht, mit eigenen Worten was wiederzugeben, könnte es problematisch sein, aber wenn es okay ist, dass man bestimmte Satzfragmente halt einfach übernimmt, dann könnte das gut klappen, ja.
Ich finde die Idee halt schön, weißt du, deswegen habe ich gesagt, das ist ein GitHub-Repo, weil was man natürlich jetzt hier nicht sieht, was wir ja normalerweise sehen, ist ja, dass Evaluierungen mit den verschiedenen Datensätzen und die unterschiedliche Blickrichtung, wie du sagst, was ist denn eigentlich, wenn wir jetzt einen anderen Sachverhalt haben oder ähnliches, wie wirkt sich das aus, dass das nicht systematisch gemacht wurde, sondern die haben das halt ausprobiert in dem Kontext und haben halt dann genau für diese Bereiche, wo du sagst, Zusammenfassung, Question Answering oder sowas, wo du sagst, da passt das super, da haben die das halt gemacht. Ja. Ist aber auch schön, weil du brauchst nichts am Modell ändern. Also
das finde ich ja immer so gut, wenn man halt irgendwie mit Modellen arbeiten kann und nicht gezwungen ist, die noch irgendwie wieder anzupassen. Das hat schon so seinen Charme.
Ja, es ist schon was Schönes. Also gerade das ganze Thema, dass man die Standardmodelle benutzen kann in dem Sinn und dann im Endeffekt sowas on top setzen kann. Also man muss jetzt sagen, sobald jetzt zum Beispiel OpenAI ihre Lockets wieder rausgibt, also die wollen ja praktisch bei GPT-4, ich weiß gar nicht, ob es sogar schon ist, wollen sie ja praktisch die Wahrscheinlichkeitsverteilung pro Token wieder mit über die API geben, dann könntest du theoretisch so ein spekulativ Decoding auch mit OpenAI machen. Ja? Weil du brauchst ja nur die Verteilung. Ja? Du musst ja nicht an das eigentliche Modell per se ran. Das Einzige, was du halt machen musst, du musst halt, wie du am Anfang gesagt hast, den gleichen Tokenizer benutzen. Ja? Das im Endeffekt halt wirklich sichergestellt ist, also ein Tick-Tokenizer von OpenAI oder ähnliches, dass halt die Verteilungsberechnung über die Statistiken halt wirklich identisch ist, weil ansonsten kommt natürlich Mischmasch raus. Ja.
Es wird Zeit, dass eine Konsolidierung der Tokenizer über verschiedene Sprachmodelle stattfindet, dass man die besser austauschen kann.
Findest du?
Ja, gut, dadurch kommen natürlich gewisse Stärken natürlich auch zu sagen, bestimmten Domänen, aber was so eine gewisse Austauschbarkeit von Modellen geht, um da ein bisschen was zusammenzuführen, hätte es natürlich auch so einen gewissen Charme.
Ja, aber da bin ich, glaube ich, anderer Meinung.
Weil das wird nicht passieren.
Nee, ich bin auch froh drum, weil ehrlich gesagt, wenn du überlegst, das ist ja die Frage, wie groß ist dein Vokabular, wie verteilst du das, wie schneidest du die Tokens? Also da sind ja ganz viele Fragen und Optimierungspotenziale drin. Wenn du das vereinheitlichst, verlierst du ja meiner Ansicht nach.
Beziehungsweise bestimmte Stärken und Schwächen in bestimmten Domänen. Und genau. Aber dieser Wildwuchs, der da ist, ich meine, es müsste wahrscheinlich nicht so viele verschiedene Varianten geben, aber für bestimmte Aufgabenbereiche mit unterschiedlichen Stärken und Schwächen, ja, sinnvoll, auch verschiedene Größen, ist ja nicht eine dasselbe, aber es gibt halt so viele verschiedene Varianten, die vermutlich nicht alle notwendig sind.
Mag sein, ja. Aber das ist Vielfalt auch schön. Sorgt für Demokratisierung, finde ich, oder?
Also, wir möchten kein Esperanto für Sprachmodelle.
Nein. Also ich bin immer ein Freund davon, einfach zu sagen, eine hohe Vielfalt zu haben, das sorgt dafür, dass wir auch im Endeffekt uns nicht komplett abhängig machen von den ganzen Algorithmen und Werkzeugen, weil wir einfach Variationen nutzen können und in den verschiedenen Domänen unterschiedliche Aspekte haben. Wenn ich mir jetzt diese Spielerei anschaue, die jetzt letzte Woche war mit OpenAI, wo sie dann den Sam Altman abgesägt haben und dann doch wieder zurückgeholt haben und dann wieder hin und wieder doch nicht und Wort durchaus getauscht, dann machen wir sicher mal eine Sendung drüber, über den ominösen Q-Stern-Algorithmus, der API sein soll oder auch nicht. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da geht's mir kalt den Buckel runter, was für eine Abhängigkeit wir von einer Firma haben, die sich anscheinend auch intern nicht voll grün sind. Und dementsprechend bin ich für jede Vielfalt.
Ja, Vielfalt, was die Sprache als solches angeht, auf jeden Fall schon. Nur mit diesem Wildwuchs an verschiedenen Tokenizern finde ich es manchmal schon ein bisschen komisch.
Ich finde eher die Schwierigkeit, aber das geht jetzt ein bisschen dann vom Thema ab, die Art und Weise, wie du die Token setzt, also die Endtokens und dann im Endeffekt auch wieder das Modell ansprichst, das finde ich oft ein bisschen nervig, dass du dann im Endeffekt halt bei dem einen Modell musst du den Endtoken X benutzen, bei dem anderen musst du den Instructor vorsetzen, weil je nachdem, wie es halt trainiert wurde. Das ist ja immer die Frage, wie sind die Grunddaten gewesen beim Training. Aber das ist ein anderes Thema. Sollte man vielleicht mal aus einer anderen Sendung betrachten. Ja. Vielleicht mal so als letzter Punkt, bevor wir schließen heute. Warum ist das so wirklich interessant für uns, das zu machen? Carsten.
Tja, gute Frage. Also für mich ist die Geschwindigkeit einfach ein Riesending, dass ich mit begrenzter Hardware eigentlich trotzdem vernünftige Antworten hinkriege, weil ich dann mit begrenzter Hardware wieder in einen Bereich komme, wo ich mit dem, was wir standardmäßig verfügbar haben, irgendwie vorankomme. Ja. Was ist für dich noch besonders wichtig?
Ich finde eigentlich das Problem, und das haben wir eigentlich jetzt bei vielen Projekten gemerkt, in dem Moment, wo wir auf Agenten gehen, also indem wir praktisch nicht einen Prompt absetzen, sondern so Ketten von Prompts und auch immer wieder die Prompts gegenprüfen durch ein Refinement oder alles Mögliche, dass wir dann in wahnsinnige Laufzeiten kommen. Also dass du dann halt super Output generierst, aber der Output halt dann in, ich sag mal, eine Minute oder vielleicht sogar noch länger. Wir hatten einmal ein Literature Review Projekt gemacht, wo der dann tausende von wissenschaftlichen Artikeln durchgearbeitet hat mit x Iterationen. Das hat dann 6 Stunden gedauert, bis die erste Antwort kam. Und die Antwort war super, da kann man nichts sagen, aber ja, ist halt, das willst du nicht erwarten. Ja, also da scheitert es dann schon an der Laufzeit. Und jetzt ist es natürlich extrem, aber jetzt, wenn man sich überlegt, man ist in einer Konversation, wir hatten ja auch schon Themen, dass wir das verbal in unsere Roboterköpfe vorher jetzt reingemacht haben. Und man dann in der Diskussion ist mit dem Kopf, mit dem Roboter. Und wenn dann Wartezeiten von 20, 30 Sekunden sind, bis was generiert wird oder bis so ein Agent sozusagen seine Antwort gegengecheckt hat, ja, dann ist es so hakelig und so unangenehm, dass es keinerlei Konversation darstellt, sondern eher wie so ein Telegramm mäßig. Ja? Der eine sendet was, Stopp, und der andere antwortet Stopp.
Es ist keine flüssige Konversation. Ich habe es genau in ähnlichen Sachverhalt auch gehabt. Es waren zwar nur ein paar Sekunden, aber es ist mehr so, okay, ich kann demonstrieren, dass ich die Schnittstellen bedienen kann, aber es ist kein echtes Gespräch. Es muss immer zwischendurch ein Warten und dann gucken wir mal, was rauskommt. Klar, man kann die Zeit ein bisschen verkürzen, indem man den freundlichen Roboterkopf ein paar Grimassen schneiden lässt. Das amüsiert genau. Die Leute vielleicht beim ersten Mal, aber irgendwann denkt man sich, komm, geht das nicht schneller. Und wenn du dennoch noch mehrere davon hast, die sich was zu erarbeiten, dann ist es halt einfach nicht praktikabel.
Ja, und genau das ist der Punkt. Wir hatten zum Beispiel das genau auch mit diesen Verfahren mal angewandt, dass wir die Geschwindigkeit ein bisschen optimiert haben und 2 bis 2,5-fache Geschwindigkeitssteigerungen. Das ist schon ein Wort. Ja? Weil wenn ich im Endeffekt 3 Sekunden warte und ich kann das ums Doppelte bis Dreifache erhöhen, dann warte ich halt nur noch 1 Sekunde. Ja. Und das merkst du dann schon in der Konversation. Ja, dann kannst du tatsächlich flüssige Gespräche führen und dafür bringt es wahnsinnig viel. Und dann natürlich ist es natürlich auch, wenn ich die Geschwindigkeit erhöhe, reduziere ich automatisch zwangsläufig die Rechenleistung, also die Berechnungsarbeit. Ja. Und wenn ich die Berechnungsarbeit reduziere, reduziere ich massiv den Stromverbrauch. Mhm. Und das finde ich schon interessant, weil wenn man mal sieht, wenn man 100 Milliarden Berechnungen durchführt und sieht so eine Grafikkarte, die dann 500 Watt zieht, ja, und dann für 2, 3, 5 Sekunden das macht, dann macht es im ersten Moment vielleicht nicht viel aus, aber das macht es ja dann ständig. Und dann hast du natürlich schon einen höheren Stromverbrauch, den du auch um den Faktor 2,5 und mehr reduzieren kannst. Und deswegen finde ich, ist es schon wichtig, auch in die Richtung zu gucken und mit so einer relativ einfachen Idee, die sich easy umsetzen lässt, finde ich eigentlich, ist ein guter Ansatz. Ja.
Von daher. Ja, das ist ein schöner Schlusspunkt.
So ist es. Carsten, wie immer, danke. Hat viel Spaß gemacht. Ich hoffe, Ihnen auch fürs Zuhören. Vielen Dank nochmal. Und eine schöne Restwoche.
Bis dahin. Ciao.
Ciao.
Das war eine weitere Folge des Knowledge Science Podcasts. Vergessen Sie nicht, nächste Woche wieder dabei zu sein. Vielen Dank fürs Zuhören.